Danke, Thomas. Wir wollen heute weitermachen mit dem Markus-Evangelium. Und da könnt ihr schon mal direkt aufschlagen. Und zwar machen wir bei Markus 7 weiter. Markus 7, 1 bis 13. Wir erinnern uns nochmal, um wieder den Gesamtkontext trotzdem zu betrachten, dass Jesus die Speisung der 5000 hatten wir, also die Brote und die Fische vermehrt. Dann weiter das Rudern der Jünger auf dem See, wo Jesus über das Wasser geht. Und zuletzt gehen sie in eine Ortschaft oder in verschiedene Dörfer sogar. Und dort werden Kranke geheilt. Und ja, es geschehen große Wunder, offensichtliche Wunder, sichtbare Wunder. Und danach geschieht Folgendes, was wir uns jetzt anschauen wollen. Also Markus 7, 1 bis 13. Möchte jemand vorlesen? Meldet sich jemand freiwillig? Mutige voran. Ich komme mit dem Mikro auch zu euch. Sehr gut, wir haben jemanden, der mutig ist. Du hast es natürlich auch schon mal gemacht, aber...
Markus 7, Vers 1 bis 13. Eines Tages kamen einige Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem zu Jesus. Sie sahen, dass einige seiner Jünger den jüdischen Brauch, sich vor dem Essen die Hände zu waschen, nicht befolgten. Die Juden, besonders die Pharisäer, essen nicht, bevor sie sich nicht Wasser über die Hände gegossen haben, wie ihre überlieferten Satzungen es vorschreiben. Auch essen sie nichts von dem, was sie auf dem Markt gekauft haben, bevor sie nicht ihre Hände in Wasser getaucht haben. Das ist nur eine von zahlreichen Satzungen, an denen sie festhalten, wie zum Beispiel an dem Brauch, Becher, Krüge und Kupferkesse auszuspülen. Deshalb fragten nun die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus: Warum befolgen deine Jünger unsere überlieferten Vorschriften nicht? Denn sie essen mit ungewaschenen Händen. Jesus erwiderte: Ihr Heuchler, Jesaja hat euch gemeint, als er sagte: Diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihren Herzen. Ihre Anbetung ist nutzlos, denn sie ersetzen die Gebote Gottes durch ihre eigenen Lehren. Ihr missachtet die Gebote Gottes und setzt an ihre Stelle eure eigenen Vorschriften. Und er fuhr fort: Geschickt setzt ihr Gottes Gebote außer Kraft, um an euren eigenen Vorschriften festzuhalten. Mose gab euch das Gebot von Gott: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr dagegen behauptet, es sei durchaus richtig, wenn jemand zu seinen Eltern sagt: Es tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Ich habe gelobt, Gott alles zu geben, was ich euch hätte geben können. Ihr lasst zu, dass er seine eigenen Eltern, die Not leiden, vernachlässigt. Auf diese Weise brecht ihr das Gebot Gottes, um eure eigenen Vorschriften zu halten. Und das ist nur ein Beispiel von vielen.
Super, danke schön. Wir fangen mal mit einem, was viele von euch wissen, aber mit einem Verständnisproblem erstmal an. Und zwar in dieser Übersetzung, die ich nicht weiß, welche es ist, aber da stand es ja schon so schön ausgeschrieben, was im Text eigentlich nur mit Korban beschrieben ist. Also bei vielen steht in der, bei mir auch, steht nur nicht diese ganze Umschreibung im Vers 11, sondern nur zum Beispiel bei mir in der Schlachterübersetzung: Ihr aber lehrt, wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das heißt zur Weihegabe, ist bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte und so weiter. Erstmal nur, damit wir sozusagen verstehen, was hier überhaupt passiert, was Jesus sagt. Korban, das war also Korban, das bedeutet eigentlich erstmal nur Opfer. Das ist einfach das Wort für Opfer. Was es in diesem Fall bedeutet, ist, dass wenn jemand konnte sozusagen sein ganzes Vermögen, alles was er hat, dem Tempel vermachen. Also sagen, alles was ich besitze, gehört dem Tempel, ist dem Tempel geweiht. Und konnte damit sozusagen, weil man gesagt hat, Gott steht über den Eltern und das, was dem Tempel gehört, ist deswegen, muss man den Eltern nicht geben. Also auch, obwohl man eigentlich die Pflicht hat, für seine Eltern zu sorgen, wenn sie nicht mehr für sich selber sorgen können, konnte man sich so sozusagen aus der Schlinge ziehen und sagen, aber es ist ja alles Gott geweiht und darum kann ich es euch nicht geben. der Trick ist hier so ein bisschen, du musstest es dann aber nicht tatsächlich dem Tempel geben, das Geld. Also du konntest es dann trotzdem weiter für dich behalten und verwenden. Du musstest es nur nach deinem Tod, die Summe, die du ausgemacht hast, musst du nach dem Tod an den Tempel geben. Also es war so ein bisschen was aber wohl auch nicht kontrolliert wurde. Also ist alles so ein bisschen eine Legalität, ja, ein Gesetz, um sich hier eben eigentlich seiner Pflicht zu entziehen. Und das ist das, was Jesus den Pharisäer und den Schriftgelehrten vorwirft. Weil es dieses Korban, diese Tradition eben in der Schrift nicht gibt, in dieser Form, sondern dass es etwas ist, was sozusagen, was da noch mit, ich will nicht hineingedichtet sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, also es wurde halt immer mehr, wurde der Schrift, wenn man sagt, was wir ja auch machen, wir sagen, ja, was heißt es denn für uns im Alltag, ja, was heißt es denn praktisch? Und dann sagt man halt, na gut, das bedeutet praktisch und da kam dann sowas bei raus. Und Jesus, ja, kommen wir zu, sieht das ganz treffend. Also die Ausgangssituation ist, dass Pharisäer und Schriftgelehrte kommen, um zu Jesus zu gehen. Und sie kommen extra, wir lesen, sie kommen aus Jerusalem. Und wir haben ja beim letzten Mal auch schon gesehen, Jerusalem ist jetzt schon ein ganzes Stück weg von dem, wo Jesus jetzt ist. Also diese Pharisäer und Schriftgelehrten machen sich auf eine große Wanderung, machen sich auf einen Weg, um zu Jesus zu kommen. Und obwohl, und deswegen war mir der Kontext wichtig, und obwohl Jesus gerade dabei ist, Kranke zu heilen, und zwar noch und nöcher, genau genommen, alle, die ihn angerührt haben, wurden gesund. Also obwohl Jesus reihenweise Kranke heilt, finden die Pharisäer etwas auszusetzen. Und zwar sehen sie, dass sich seine Jünger nicht die Hände waschen. Jetzt geht es hier nicht darum, dass man sich vor dem Essen die Hände wäscht. Ja, also es ist nicht so, dass die Jünger sich zu Tisch setzen und anfangen zu essen und die Pharisäer sagen, Mensch, hier wascht euch doch mal die Hände, Kinders. Und Jesus sagt, nee, die müssen sich nicht die Hände waschen, sondern es geht nicht um eine hygienische Frage. Es geht um eine geistliche Frage, eine Gesetzesfrage. Und zwar, wenn hier von unreinen Händen die Rede ist, dann eben rein im Sinne rein vor Gott. Die Pharisäer sagen, also es gibt diese Überlieferung, und da sind wir wieder bei einer Überlieferung, dass man sich vorher, bevor man isst, die Hände waschen soll, um sich eben zu reinigen. Woher kommt diese Überlieferung? Die ist nicht, im Gegensatz zu dem Korban-Ding, ist sie nicht völlig aus der Luft gegriffen. Die gibt es tatsächlich. Und zwar steht die, könnt ihr auch gerne mit aufschlagen, in 2. Mose 30, Vers 19. Also mitten im Gesetzestext, 2. Mose 30, Vers 19. Beziehungsweise wir können noch davor Vers 18 auch noch mit dazu nehmen. Und zwar also 2. Mose 30, Vers 18 und folgende. Du sollst auch, sagt Gott zu Mose, du sollst auch ein ehernes Becken machen und mit einem ehernen Gestell zum Waschen. Und du sollst es aufstellen zwischen der Stiftshütte und dem Altar und Wasser hineingießen. Und Aaron und seine Söhne sollen aus ihm ihre Hände und Füße waschen. Wenn sie in die Stiftshütte gehen wollen, so sollen sie sich mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben. Ebenso, wenn sie zum Altar nahen, um zu dienen und ein Feueropfer dem Herrn in Rauch aufgehen zu lassen. Daher kommt diese Überlieferung später, dass man sich die Hände waschen soll. Hände und Füße steht hier sogar, aber zumindest das Waschen. Was fällt auf? Was ist hier anders, als es die Pharisäer später sagen? Fällt es jemandem auf? Ja, genau. Das eine ist vom Essen und das andere vom Tempel. Es gibt noch einen zweiten Unterschied. An wen wird denn gesagt, dass sie sich die Hände und die Füße waschen sollen? Genau, Aaron und seine Söhne, die Priester. Das heißt, hier ist etwas, ein Gesetz festgeschrieben, was für die Priester gilt, speziell für die Priester. Und wenn diese in den Tempel gehen, also nicht grundsätzlich vor jedem Essen, sondern davor, bevor sie in den Tempel gehen, damit sie nicht sterben. Jetzt, wie kommen die Pharisäer darauf, dass das jetzt doch für alle gelten sollte? ist ganz interessant. Und zwar in der pharisäischen, in der Lehre gibt es einen Grundsatz, und zwar, dass man sagt, dass alle Menschen ja vor Gott heilig leben sollen. Und deswegen gelten diese speziellen Reinheitsgebote, die für die Priester gelten, sollen darum auch für jeden Menschen gelten. Und der Tempel soll eben dort sein, wo man ist. Ja, und deswegen, man geht sozusagen das mit dem, man nimmt Gott mit sich. Diese Heiligkeit sollte jeder Mensch mit sich nehmen. Und deswegen gilt dieses Reinheitsgebot von der Waschung nicht nur für die Priester und nicht nur im Tempel, sondern für jeden Menschen immer. Kommt euch diese Argumentation bekannt vor? Ist doch ein, wenn man so drüber nachdenkt, ist doch ein urchristliches Gedankengut, überspitzt formuliert. Aber dass wir, in der Bibel heißt es, und jetzt nicht im Alten Testament, sondern im Neuen Testament, dass wir jetzt alle Gesalbte sind, dass wir alle Priester sind. Ja, also von diesen wenigen Heiligen, die Priester eben, die Hohepriester, zu denen wir alle sind, sollen heilig sein, wir alle sollen heilig leben, dieser Gedankengang ist gar nicht falsch, ist sogar sehr richtig in seiner Grundidee. Nur die Schlussfolgerung dieses Gedankenganges, die ist falsch. Und das macht Jesus im Folgenden klar. Er sieht nämlich, und dazu in den Vers 4 ist auch noch, dass sie eben nicht nur das Waschen der Hände, sondern auch das Waschen der Krüge und der Schüsseln, bevor sie daraus essen, dass sie es eben genauso auch praktiziert haben. Und das war eigentlich das Waschen des Opfergeschirrs. Also es gab ein Gesetz zum Waschen des Opfergeschirrs. Und das haben sie dann auf alle Krüge und alles Geschirr übertragen. Und genau genommen, sie waschen sich sogar komplett, wenn sie vom Markt kommen, also den ganzen Körper, einfach aus der Idee, es könnte ja sein, du weißt ja nicht, welche Leute da rumlaufen, ob die sich recht regelmäßig gewaschen haben. Ja, und vielleicht hatten die irgendwas, waren die selber unrein und haben etwas berührt und es darum auch unrein gemacht. Und du hast das dann deinerseits berührt oder den Menschen aus Versehen angerührt. Und deswegen musst du dich komplett waschen, wenn du vom Markt kommst, um nicht unrein zu sein. Also sozusagen diese Reinheitsgebote noch zugespitzt, noch verstärkt, noch mehr, das Reinheitsgebot wirklich noch viel weiter zugespitzt, als es zuerst gesagt wurde. Aber Jesus sieht darüber hinaus über diese Frage. Er beantwortet die Frage, genau genommen in diesen 13 Versen, die wir gelesen haben, noch gar nicht. Er deutet auf seine Antwort hin und er formuliert sie schon vor und er führt dahin, aber in diesen 13 Versen beantwortet er ihre Frage noch nicht. Was er tut, ist, dass er ihnen sagt, was ihr tut, ist nicht das ist nicht grundsätzlich das Problem oder nicht das, was ihr in dieser Frage anspricht, sondern was dahinter, hinter dieser Frage steht, das ist das Problem. Ja, woher diese Frage kommt und warum diese Frage formuliert wird. Nicht die Frage selbst ist grundsätzlich daneben, sehen wir dann ab Vers 14, sie ist doch daneben, aber in diesem Moment sagt er noch gar nichts dazu, sondern nur, dass ihr diese Frage formuliert, wie ihr sie formuliert, das werfe ich euch vor. Denn eben den Vers aus Jesaja, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Das Herz ist fern. Also sie ehren mich mit den Lippen und mit den Geboten, mit den Menschengeboten, aber ihr Herz ist fern von Gott. Das ist das, was er ihnen vorwirft. Das Erste, was er ihnen vorwirft. Wir sehen, dass Jesus ihnen noch weitergeht und sagt, ihr verwerft Gottes Gebot um einer Überlieferung willen. Also das Problem ist, dass nicht nur die Überlieferung steht, wo sie steht, sondern dass sie Gottes Gebot wegen der Überlieferung verlassen. Es gibt das Gebot und das, beziehungsweise zwei Gebote, die Jesus dann aufgreift. Einmal, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Also die Eltern haben einen ganz hohen Stellenwert, eine gewisse Autorität, die ihnen dort automatisch gegeben wird. Und dieses Korban, was ich schon zu Anfang erklärt hatte, was es bedeutet, das wird eben ausgenutzt, um dieses Gebot auszuhebeln. Und das ist nicht was, wovon wir heute noch gefeit sind. Ja, dieses Korban, diese Praktik, die kennen wir nicht mehr und die haben wir auch nicht mehr. Und auch zu Glück, weil Jesus ja hier ganz ausdrücklich sich dagegen ausspricht. Aber die Gefahr ist trotzdem immer, dass wir uns selber Gebote machen und diese befolgen, anstatt das zu tun, was Gott möchte und das zu tun, was er gesagt hat. Was meine ich damit? Oder was ist da? Ich glaube, dass es eine Ursache hat, dass es einen Grund gibt, dass das immer wieder vorkommt. Dass es nicht nur sozusagen hier einmal etwas ist, was in der Bibel beschrieben wird, sondern etwas ist, was es auch heute noch gibt. Dass man sich Regeln selber setzt und damit versucht, praktisch Gottes Gebote aus dem Weg zu gehen, sie zu umgehen oder sie abzuschwächen. Das Problem ist, dass es sehr viel einfacher ist, sich an eigene gemachte Gebote zu halten, an eigenes zu halten, was man sich festsetzt, als sich an das zu halten, was Gott gesagt hat. Warum? Weil Gott von uns Liebe möchte. Ja, wenn Jesus sagt, alles Gesetz und alle Propheten erfüllen sich darin, dass wir Gott lieben und dass wir unseren Nächsten lieben, dann hört sich das erstmal so an, als ob das dadurch für uns sehr viel leichter wäre, das zu halten, was er sagt. Aber es wird doch dadurch schwieriger, weil es nicht mehr darum geht, was wir tun, nicht in erster Linie, was wir tun, sondern was unser Herz tut. Das, was unsere Absicht ist in dem, was wir tun. Deswegen nämlich auch genau dieses, sie versuchen mit diesem Korban ja nicht Gott zu ehren. Also das Ziel ist nicht, dass Gott geehrt wird mit diesem Gebot, mit diesem Selbstgemachten, mit dieser Überlieferung, sondern das Ziel ist, dem Gesetz Gottes aus dem Weg zu gehen. Aus dem Weg zu gehen, dass man nicht seinen Eltern eben dieses schuldig ist, wovon hier die Rede ist. Und dieses sozusagen, was damals nötig war, es gibt es natürlich in dieser Form jetzt auch bei uns wenig, weil wir eine Rentenversicherung haben, wenn wir eine Altersvorsorge haben. Ja, aber damals gab es sowas eben noch nicht. Und deswegen war das ein ganz zentraler Bestandteil, dass die Nachkommen für die Eltern gesorgt haben, weil die das eben irgendwann nicht mehr tun konnten und es keinen Staat gab, der das getan hat in dieser Form. Aber ich frage mich, ob wir das, was Jesus hier anspricht, dieses, was dahinter steht, ob wir das wirklich auch so leben, so wie er das hier sagt. Nämlich, dass wir mit unserem Herzen nach dem trachten, was Gott möchte. Wisst ihr, dass wir nicht mehr schauen, welche Gebote gibt es und halten wir die Gebote, sondern dass wir schauen, liebe ich Gott und liebe ich meinen Nächsten? Ja, habe ich diesen hohen Anspruch, den Jesus an uns legt? Natürlich werden wir dem nicht gerecht, aber möchte ich dem gerecht werden? Sehnt es mich danach, dass ich die Menschen um mich herum, dass ich die gut behandle, dass ich sie so behandle, wie Jesus sie behandeln würde? Ja, und sehnt es mich danach, Gott zu verstehen, ihm zu begegnen, in seine Gegenwart zu kommen. Dieses Herzensanliegen, was Jesus den Pharisäern vorwirft, was sie nicht haben. Ob wir dieses haben, ob es uns wirklich ein Herzensanliegen ist. Und ich denke, gerade dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist, dadurch sollte sich zumindest, unser Fokus vom Gesetz verschieben, eben auf die Liebe Gottes. Weil er uns reinmacht, deswegen das Gesetz erfüllt, ja, und er uns reinspricht durch sein Opfer, sollten wir doch aber umso mehr jetzt einen Fokus darauf haben, für die Liebe Gottes und für die Liebe, die er zu den Menschen bewiesen hat. Jesus kam nicht auf die Welt, weiß nicht, um Gott anzubeten, also nicht primär, sondern er kam, damit alle gerettet werden. Das war das Hauptziel, das primäre Ziel von Gott, dass er Jesus geschickt hat. Seine Liebe kommt darin zum Ausdruck. Und das ist eigentlich dieses Herz, was wir auch haben sollten, weil das Gottes Herz ist. Darum geht das Gebot der Nächstenliebe, geht mit dem Gebot der Liebe Gottes, geht direkt hinterher. Es folgt automatisch aus dem, wenn ich Gott liebe und er die Menschen so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dann muss ich auch die Menschen lieben. Das war für mich selber war das ein Schlüssel, als ich das irgendwann auf einmal verstanden hatte. Ich kann nicht Gott ehren und die Menschen links liegen lassen, weil ich dann Gott nicht mehr ehre. Also es geht Hand in Hand und es ist ein ganz fester Bestandteil. Und es geht nicht darum, eben diese, halte ich alle Gebote, dieser Fokus von dem nicht zu sündigen, muss eigentlich von uns wegkommen, dass es nicht mehr heißt, ich versuche möglichst wenig zu sündigen, sondern ich versuche möglichst viel für Gott zu tun. Steht es nicht grundsätzlich ein Unterschied im Handeln, aber es ist grundsätzlich ein Unterschied in dem, warum ich etwas tue und was mein Herz sagt. Ihr Lieben, aber ich sehe das sehr oft, dass wir genau das noch tun. Dass wir schauen, wir unsere eigenen Gebote machen. Wer kommt pünktlich zum Gottesdienst? Wer liest regelmäßig in der Bibel? Und das wird dann zu dem gemacht, auf einmal messen wir Heiligkeit und messen wir das Christsein, messen wir an dem, was jemand tut und ob er diese Regeln befolgt. Und natürlich ist es ein Symptom für etwas. Hat mir das jemand gesagt, ich werde ja nicht zum schlechteren Christ, wenn ich nicht in Gottesdienst komme. Ja, nicht grundsätzlich, natürlich nicht. Und das ist eben genau dieses, du wirst nicht dadurch zum schlechteren Christ. Aber es ist vielleicht ein Symptom dafür, dass dir etwas fehlt. Und genauso, wenn ich nicht in der Bibel lese, dann macht nicht das mangelnde Bibellesen mich zum schlechteren Christen. Ich werde nicht dadurch entwertet. Aber es sollte mir doch eben, wenn ich mir nach Gott trachte, dann sollte mich das doch auch dazu bewegen, die Bibel zu studieren. Weißt du, Liebe findet einen Ausdruck. Und das ist das, was ich immer wieder sage und was auch hier, was mir wichtig ist. Liebe muss einen Ausdruck finden. Liebe muss in etwas münden, in eine Tat. Ja, Liebe ist kein Gefühl, ist kein Selbstzweck. Es ist etwas, was ich einem anderen zeigen kann und sollte und muss. Dadurch drückt sie sich aus. Und ich wünsche mir, dass wir diese Liebe, die wir zu Gott haben sollten und die wir zum Nächsten haben sollen, dass die sich ausdrückt und dass sie sich ausdrückt in Gebet, dass sie sich ausdrückt in der Gemeinschaft, dass sie sich ausdrückt darin, den Nächsten zu suchen, für den Nächsten zu beten, mit dem Nächsten zu beten und dass wir gemeinsam Gott anbeten. Und dass diese Liebe, die uns ausmachen soll, woran man uns erkennen soll, also unser Erkennungsmerkmal, dass die sich noch stärker auch in unserem Leben widerspiegelt. Dass es nicht heißt, ich bin Christ, wenn ich sonntags in der Kirche bin, sondern dass sie sich durch alles zieht. Also dass ich meine Zeit dafür aufwende, für die Fürbitte, für das Gebet. Wie gesagt, das macht einen nicht, ich glaube nicht, dass es einen grundsätzlich zum schlechteren Christen macht, wenn man nicht betet, aber es wär doch schön, wenn sich unsere Liebe daran ausdrücken würde, dass wir für andere beten, dass wir mit anderen beten. Was mich lange bewegt hat und immer noch bewegt und immer wieder auch gerade bei solchen Themen auch mir wieder ins Gedächtnis kommt, ist, wo Jesus sagt, das, was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und das ist kein Gebot. Das ist für mich eine Folge aus der Nächstenliebe. Weil die Nächstenliebe sich natürlich dort am besten ausdrückt, wo wir sie dem Geringsten bringen, wo wir sie an dem Geringsten zeigen. Ja, der es am meisten braucht, dem sollten wir unsere Liebe eben besonders geben. Und Jesus sagt eben, dass genau das tun wir da mit ihm. Es wurde immer mal wieder gesagt, aber ich halte das wirklich auch hier für dieses Thema, halte ich das für besonders wichtig, dass wir Gebetsgemeinschaft auch haben. Und in Gebetskreisen sind und hier auch zusammen im Gottesdienst beten. um zusammenzukommen und diese miteinander und füreinander zu beten. Und darin eben genau dieses, dass genau da dieses Ausdruck hat. In dieser Gemeinschaft mit Gott und mit untereinander, mit den Menschen. Und natürlich für die Menschen draußen sowieso erst recht. Lasst uns zusammen beten.